Wir wollen heute versuchen, einen ganz besonderen Abschnitt der Bibel zu betrachten. Und wir wollen dieses in tiefer Demut tun. Und ich bitte den Heiligen Geist, uns die rechten Gedanken dazu einzugeben. Der Apostel Paulus macht uns in einem Abschnitt im Neuen Testament, in Philipperbrief, auf den Weg des Erlösers aufmerksam. Philipper Kapitel 2. Der Weg, der zu unserem Heil notwendig war. Ich möchte dazu noch sagen, im Grunde ist es uns nicht möglich zu begreifen, was Jesus, der Sohn Gottes, für uns wirklich getan hat. Und ich denke mir, so schreibt das auch Ellen White, wir werden in alle Ewigkeit den Erlösungsplan und das Erlösungswerk Jesu, des Sohnes Gottes, studieren. Und doch hat Paulus so einige Gedanken uns mitgeteilt. Wir lassen uns erahnen, was Erlösung bedeutet für Gott und auch für uns. Philipper 2, wir schlagen auf. Bitte lasst uns daran denken. Jedes Mal, wenn wir die Bibel aufschlagen, spricht Gott zu uns. Ja? Und jetzt hat er uns wieder etwas zu sagen. Philipper 2, die Verse 5 bis 11. Seid so untereinander gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und nach der Erscheinung als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Meine lieben Glaubensgeschwister und Freunde, es wird uns in diesen Worten klar gemacht, dass zu deiner und meiner Erlösung ein bestimmter Weg notwendig war. Gott musste ein Opfer bringen. Und ich möchte sagen, es ist das größte Opfer aller Zeiten, das Gott gebracht hat. Das Opfer Gottes übersteigt alle unsere menschlichen Vorstellungen und Gedanken. Nochmal Vers 6 und 7. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich, bis hierhin zunächst. Er, es ist von Jesus Christus die Rede, war in göttlicher Gestalt. Was heißt das? Er war also bei Gott im Himmel, bei dem Vater, in göttlicher Gestalt. Das heißt nichts anderes. Er war Gott gleich, absolut gleich. Wie lange wohl schon? Immer und ewig. Das alleine können wir auch nicht fassen. Gott hat nie einen Anfang gehabt. Ja. Er war Gott gleich in der himmlischen Herrlichkeit. Und nun sagt Paulus hier, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Das ist ein bisschen seltsam formuliert. Denn mit Räuber und so weiter, mit Raub, haben wir als gläubige Menschen im Grunde nichts zu tun. Aber hier, Paulus will nur vergleichen, so wie ein Dieb, ein Räuber, jetzt eine Beute gewonnen hat, die er für sich behalten will und die er nicht mehr abgeben will, so hat Jesus genau das Gegenteil getan. Er hat seine göttliche Gestalt niedergelegt, abgelegt. Wie heißt es hier? Er entäußerte sich selbst, sich selbst, und nahm Knechtsgestalt an. Was ist hier geschehen? Was meint das Wort, er entäußerte sich? Ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Folgendes ist geschehen. Jesus, der Sohn Gottes, Schöpfer des ganzen Weltalls, Herr des Universums, legt seine göttliche Gestalt nieder. Was hat er denn da getan? Ja, man sagt das so einfach. Wie ist er denn Mensch geworden? Meine Lieben, das ist unbegreiflich. Er ist Mensch geworden, so wie du und ich. Ich möchte dazu einen Textabschnitt lesen in Lukas 1. Den betrifft jetzt das Wort, das der Engel Gabriel, der Maria, sagte, als er ihr verkündigt, dass sie den Sohn Gottes gebären wird. Stell dir vor, der Engel Gottes kommt zu dir und sagt, du wirst die Mutter des Sohnes Gottes werden. Unfassbar. Also, Lukas Kapitel 1, und da heißt es hier in Vers 26, und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Das heißt mit anderen Worten, ich bin ja noch gar nicht verheiratet. Sie war nur verlobt mit Josef. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, jetzt kommt's, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Und jetzt kommt ein entscheidender Satz, Vers 37. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Der Sohn Gottes, Gott von Ewigkeit her, musste in unsere Gestalt, in unser Leben, in unser irdisches Leben hineinsteigen. Sein göttliches Leben, seine göttliche Gestalt musste er niederlegen. Und dann wurde er in Maria gezeugt und geboren. Das kann ich euch nicht erklären. Das ist ein unglaubliches Wunder. Stellt euch vor, der Gott von Ewigkeit, der Schöpfer aller Dinge, löst sich praktisch auf bis auf eine einzige Zelle und wird in Maria jetzt gezeugt und geboren. Er entäußerte sich selbst. Ich habe in dem Buch Das Leben Jesu folgenden Satz gelesen von Ellen White. Wäre der Sohn Gottes am Anfang der Welt, als Adam und Eva noch ohne Sünde im Paradies lebten, Mensch geworden? Wäre er damals Mensch geworden, als Adam und Eva noch ohne Sünde im Paradies lebten, so wäre das eine geradezu unbegreifliche Herablassung gewesen. Nun kam er in diese Welt, nachdem die Sünde schon 4000 Jahre die Welt verdorben und die ganze Welt geknechtet hatte. Einmal war die ganze Welt schon untergegangen. Und er nahm das Risiko auf sich, Mensch zu werden. Wer von euch ist überzeugt, fest überzeugt, bitte nur die Hände heben, die das auch wirklich glauben, dass Jesus wirklich ein Mensch war? Danke. Wenn er ein Mensch war wie wir, wie du und ich, dann bestand auch das Risiko. Welches Risiko? Zu versagen, wie du und ich. Was wäre dann geschehen? Dann säßen wir heute nicht hier. Wir wären alle verloren. Und wer auch? Er, der Sohn Gottes, für immer und ewig. Jesus hat in seinem irdischen Leben nicht eine einzige Sünde getan. Weder in Gedanken, noch in Worten, noch in Werken oder Empfindungen. Wunderbar. Wir können nur sagen, danke Herr. War das leicht für ihn? Hat er das so mal ebenso aus dem Ärmel geschüttelt? Oh nein, meine Lieben. Wenn wir das Leben Jesu lesen und betrachten, dann finden wir, wie schwer er gekämpft hat. Wie viel hat er gebetet? Manchmal ganze Nächte gebetet. Ja, er nahm das Risiko auf sich zu versagen. Und er hat gewonnen. Jesus hat in seinem Menschsein seine Göttlichkeit behalten. Das ist ein weiterer Punkt. Indem er sagte, dass er Gottes Sohn ist, was sagte er da gleichzeitig auch? Ich bin Gott. So war Jesus beides, ganz Mensch und Gott, in einer Person. Jetzt habe ich mir hier aufgeschrieben, wie ist das denn jetzt nach seiner Auferstehung? Da kam er ja mit dem neuen verklärten Leib aus dem Grabe. War er dann nur Gott oder war er auch noch Mensch? Jawohl. Meine lieben Glaubensgeschwister, er war beides, ist beides. Als er auferstand, war er wieder der König und Herr des Himmels. Und gleichzeitig unser Bruder. Ist das nicht herrlich? Er ist unser Bruder. Für dich und mich hat er überwunden, gesiegt. Unser Bruder. Für wie lange? Für immer und ewig. Ja, die Menschwerdung Jesu ist ein unbegreifliches Wunder. Gleichzeitig aber auch ein für uns unvorstellbares Opfer. So, jetzt wollen wir weiterlesen in Philipper, ja? Philipper Kapitel 2 wollen wir jetzt wieder aufschlagen. Also ich habe mir diesen Abschnitt hier, Philipper 2, 5 bis 11, rot eingerahmt in meiner Bibel. Wir sollten diesen Abschnitt oft lesen und darüber nachdenken und beten. Vers 8. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Jesus bewies durch sein Leben auf dieser Erde, durch die ungezählten Wunder, die er tat, dass er mit Gott verbunden war, dass er Gott, Gottes Sohn war. Gleichzeitig bewies er, dass er für Gott lebte und einen besonderen Auftrag auf dieser Erde hatte. Es heißt nämlich, er ward gehorsam. Gehorsam heißt ja, ich gehe den vorgeschriebenen Weg. Ich gehe den Weg, der mir bestimmt ist. Ja, gehorsam bis zum Tode. Jesus hat gesegnet, hat gepredigt, hat geheilt, hat Tote auferweckt. Alles, was er tat, war göttliches Wirken. Und dann kam der Tag, dort auf dem Hügel Golgatha. Da lag dort das Kreuz. Was hat er dann getan? Er hat sich auf dieses Kreuz gelegt, freiwillig. Das passierte bei keinem, der gekreuzigt wurde. Die mussten mit Gewalt festgehalten werden, die Hände und die Füße angenagelt und dann aufgerichtet. Jesus legte sich freiwillig auf das Kreuz. Wir können uns nicht vorstellen, meine Lieben, was es für die Menschen damals bedeutete, gekreuzigt zu werden. In der vollen Kraft des jungen Mannes, 30 Jahre alt, er legte die Hände freiwillig hin und dann nagelten sie ihn fest. Erst die eine und die andere Hand und dann die Füße und dann wurde das Kreuz aufgerichtet. Doch das war nicht alles, was Jesus durchlitt. Er hat also wirklich diese Schmerzen, diese fürchterlichen Schmerzen am Kreuz für uns ausgehalten. Wann wurde er gekreuzigt? Um wie viel Uhr? Wer weiß das? Bitte? Ja, er wurde gekreuzigt um die dritte Stunde. Morgens um 6 Uhr begann man zu zählen. 3 Stunden ist 9 Uhr. Wie lange hat er am Kreuz gelitten und ausgehalten? Und wann ist er gestorben? Wie viel Uhr? Er ist nachmittags um 3 Uhr gestorben. Das heißt also Von der dritten Stunde bis zur neunten Stunde hat Jesus am Kreuz gelitten und dann starb er. Tja, meine Lieben, das war ein schreckliches Leiden. Ich habe da einen Satz bei Ellen White gefunden. Da heißt es: Doch nun, Seite 753 Leben Jesu, doch nun, da er die schreckliche Sündenlast trug, konnte er das versöhnliche Angesicht des Vaters nicht sehen. Ein Schmerz, den kein Menschenherz nachempfinden kann, durchdrang sein Herz. Da ihm in dieser Stunde der höchsten Not die göttliche Gegenwart entzogen war. Achtung, jetzt kommt es. Seine Seelenqual war so groß, dass er die körperlichen Schmerzen kaum wahrnahm. Wisst ihr, was das heißt? Die schwerste Last, die Jesus für uns durchlitten hat, waren nicht die Schmerzen, wie er da am Kreuz hing, die körperlichen Schmerzen, sondern die seelische Not, der seelische Schmerz. Und wodurch ist dieser seelische Schmerz entstanden? Durch unsere Sünden. Deine und meine Sünden. Dichte Finsternis umgab das Kreuz. Aus der tiefsten Seele entrang sich der Ruf Jesu: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Doch er klammerte sich an die Verheißung des Vaters, der ihm versprochen hatte, mit ihm zu sein. Und dann erscholl sein Siegesruf, genau in der neunten Stunde. Wie heißt dieser Ruf? Es ist vollbracht. Dieser Ruf war nicht nur auf Golgatha zu hören. Der klang noch weiter. Wisst ihr, wie weit der klang? Bis zum Himmel, ins ganze Universum. Denn alle Welten in dieser ganzen göttlichen Schöpfung waren mitbeteiligt an dem Weg des Erlösers, sein Leiden und Sterben. Es ist vollbracht. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Der Sieg ist errungen. Es heißt dann im Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, und die Erde erbebte in dem Moment, als Jesus starb. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und erschienen vielen in der Stadt in Jerusalem. Müssen das schöne Besucher gewesen sein, was? Da klopft es an der Tür und plötzlich stehen Auferstandene da und sie bezeugen die Auferstehung Jesu. Die Menschwerdung des Sohnes Gottes, sein Leben auf dieser Erde, ein unfassbares Wunder. Der Tod Jesu am Kreuz, ein unbegreifliches Wunder. Aber er ist ja auferstanden. Wir lesen in Philipper 2, die Verse 9 bis 11. Darum, weil Jesus das getan hat, hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Leben Jesu Seite 838. So, jetzt begleiten wir Jesus nach seiner Auferstehung, was dann passierte. Der ganze Himmel wartete darauf, den Heiland in den himmlischen Höfen willkommen zu heißen. Als er auffuhr, führte er den großen Zug derer an, die in den Gräbern gefangen gewesen und nach seiner Auferstehung befreit worden waren. Das himmlische Heer begleitete diesen Freudenzug mit lauten Lobrufen und Gesängen. Als sie sich der Stadt Gottes nähern, rufen die begleitenden Engel laut: Machet die Tore weit und die Toren in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Und dann werden die Tore der Gottesstadt weit geöffnet. Die Engelschar zieht unter lauten Klängen in die Stadt ein. Da war was los im Himmel, kann ich euch sagen. Jesus wurde vor dem ganzen Himmel erhoben und er wurde verehrt. Der Vater verlieh ihm den Namen, der über alle Namen ist. Jesus ist der König und Herr aller Welt. War er ja eigentlich vorher auch schon. Hat mir gesagt. Aber jetzt kommt noch ein Punkt dazu. Erlösung. Darum, weil das so ist, sollen sich alle Knie im Himmel und auf Erden und unter der Erde vor ihm beugen und ihn verehren in tiefer Anbetung. Übrigens, alle Knie, welche auch? Deine, Anja, und meine und unsere alle. Stimmt das? Natürlich. Wir machen das ja heute freiwillig, aus Liebe und Dankbarkeit, dass er diesen Weg für uns gegangen ist. Ja, meine Lieben, dass alle Knie sich beugen, dieser Augenblick wird tatsächlich kommen. Viele Knie beugen sich in Verehrung, aber viele Knie beugen sich noch nicht, um seine Hoheit und Macht anzuerkennen. Ja, selbst wer wird einmal die Knie vor ihm beugen? Luzifer. Jawohl. Wenn das ganze Gericht zu Ende ist, wenn klargestellt ist vor dem ganzen Weltenall, dass Gott gerecht ist, dass Gott die Liebe ist, dann werden auch seine Knie sich beugen. Und was wird er sagen? Du bist gerecht. Nach der Vernichtung alles Bösen und aller Bösen wird unser Herr dann vor den Augen der Erlösten eine neue Erde schaffen. Also ich kann euch nur eines sagen, dann werden wir aus dem Staunen nicht herauskommen. Die neue Erde. Auf dieser neuen Erde werden die Gotteskinder aller Zeiten eine ewige Heimat finden. Nur eines wird auf dieser neuen Erde, von dieser Erde, noch erhalten bleiben. Wisst ihr, was das ist? Das sind die Wundmale Jesu. Die Dornenkrone, die man auf sein Haupt drückte, die Nägel, die seine Hände und Füße durchbohrten, der Speer, der in sein Herz ging. In dem kleinen Büchlein Noah, Seite 172 steht, ist auch ein Wort von Ellen White. Die Erinnerungsmale seiner Erniedrigung sind seine höchste Ehre. Durch alle Zeitalter der Ewigkeit hindurch werden die Wunden von Golgatha seinen Ruhm und seine Macht verkünden. Auch mein Mund soll seinen Ruhm und seine Macht verkündigen. Und ich denke, wir alle sind uns darin einig. Er ist unser Herr. Ihm wollen wir gehören. Ihm wollen wir dienen und folgen, bis wir ihn sehen, wenn er kommt. Amen.